Tschernobyl, der Name steht bis heute für den schwersten Atomunfall der Geschichte. Am 26. April 1986, heute vor 35 Jahren, um genau 1.23 Uhr explodierte im Kernkraftwerk Tschernobyl der Reaktorblock 4. Ein Samstag, den die Welt nicht vergessen sollte. Es gab tausende Tote und Verletzte, ganze Landstriche um die Atomruine wurden gesperrt. Tschernobyl 35 Jahre danach, Heinz Smietal ist Kernphysiker, Atomexperte bei Greenpeace. Wie erinnern Sie diesen Tag der Atomkatastrophe, Herr Smietal?
Ja, es war schon erschreckend, weil ja einerseits die Nachrichtenlage so war, dass da erst nach und nach was durchgesickert ist. Also am 30. April, 4 Tage danach, wurde ja auch in deutschen Nachrichten gesagt, das kann eigentlich nicht nach Deutschland kommen, nur 30 Kilometer Radius ist irgendwie betroffen. Dabei hatte man dann eben schon in Forsmark ein schwedisches Atomkraftwerk. Dort hat es Alarm ausgelöst, weil dort Sensoren waren. Und insofern ist klar geworden, eine Reaktorkatastrophe kann auch noch in weit über 1000 Kilometer Entfernung so hohen radioaktiven Niederschlag bringen, dass man dort Lebensmittel vernichten muss, Spielplätze sperren muss. Das hat schon mal eine neue Dimension gebracht in der ganzen Atomenergie.
Innerhalb der ersten 10 Tage nach der Explosion wurde Radioaktivität von mehreren Trillionen Becquerel, das ist eine Zahl, die man sich fast schon nicht mehr vorstellen kann, festgestellt und kontaminierte hauptsächlich die Region nordöstlich des Kernkraftwerks. Wie sicher ist denn diese Region heute Ihrer Einschätzung nach?
Na, es ist so, insgesamt hat es 10 Tage lang Freisetzungen gegeben und je nach der Temperatur des Reaktorbrandes gehen auch verschiedene Radionuklide frei. Also ganz am Anfang die Edelgase, dann Jod, Cäsium, Strontium und wenn es eben sehr heiß ist, auch Plutonium. Und insofern ist die ganze Region unterschiedlich auch kontaminiert. Und vor allem in der Nähe, also durchaus bis 30, 50 Kilometer vom Reaktor, ist auch relativ viel Plutonium runtergegangen. Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren, das heißt, das bleibt praktisch auf ewig belastet, während Regionen, wo es Cäsium-137 gibt, hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Nach einigen Halbwertszeiten, ganz grob 10 Halbwertszeiten, ist diese Substanz ziemlich verschwunden. Das heißt, hier ist nach 100 oder 200, 300 Jahren wird es hier sozusagen Entspannung geben.
Also diese 20.000 Jahre, das gilt im Prinzip vor allem für den Sperrbezirk, der ja nach der Katastrophe rund um den Reaktor eingerichtet wurde. Nun gedenkt die Ukraine heute der Opfer dieser verheerenden Explosion im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk. Gleichzeitig plant die Regierung den wirtschaftlichen Ausbau der Region. Nicht zuletzt soll der Tourismus wachsen. Halten Sie das zumindest jenseits dieses Sperrbezirks für vertretbar?
Ja, es ist so, man muss als Land natürlich auch lernen, damit irgendwie umzugehen. Ein wesentlicher Schritt wurde ja gemacht, es wurde ein neuer Sarkophag gebaut, der jetzt für 100 Jahre halten soll. Man hat im Moment wirklich nicht die Technologie weltweit, um diese Reaktorkatastrophe zurückzubauen. Insofern ist durch den Sarkophag ein gewisser Schutz auch gegeben. Eine Staubwolke würde jetzt, sage ich mal, nicht unmittelbar freigesetzt werden. Das ermöglicht auch geführte Touren in diese Region. Allerdings ist das Gebiet eben hoch belastet und man kann sich nicht irgendwie dort frei bewegen. Das bleibt Sperrgebiet, aber das Interesse an der Region ist nachvollziehbar und dass man eine Zukunftsperspektive auch entwickeln will.
Und gerade der Tourismus boomt ja. Es ist so ein Gruselfaktor, der scheinbar viele Menschen nach Tschernobyl zieht. 124.000, vor allem ausländische Touristen, waren es schon 2019. Das sollen mehr werden. Heißt das, mit den entsprechenden Maßnahmen sind die Risiken doch kalkulierbar?
Naja, man lebt nicht dort. Ein einmaliger Besuch und wenn der jetzt auf einer geführten Tour ist, wo man auch weiß, dass die bewegen sich im Wesentlichen nur auf Regionen, die kontaminiert sind, ist die Strahlenbelastung sicherlich begrenzt. Was die ganze Sache kritischer macht, sind zum Beispiel diese Waldbrände, die es auch letztes Jahr gegeben hat. Da werden wieder radioaktive Stoffe freigesetzt, durch die Rauchwolke vertragen, lagern sich ab. Insofern kann es wieder neue, stärkere Kontaminationen wo geben, wo man gedacht hat, man hat das schon gereinigt. Also es bleibt eine kritische, gefährliche Situation, aber mit entsprechender Fachkunde lassen sich kurzzeitige Aufenthalte dort, glaube ich, schon rechtfertigen.
Sie haben gesagt, man lebt nicht dort. Das stimmt natürlich für diesen Sperrbezirk, aber nicht für drumherum. Dort leben Menschen tatsächlich, sind oft zurückgekehrt in ihre Heimat, bauen Gemüse an, das laut Tests nicht hochverstrahlt ist. Hat sich die Natur drumherum, trotz auch der Waldbrände, die Sie gerade erwähnt haben, doch schneller erholt als befürchtet?
Nein, das täuscht mitunter. Also die Natur, man hat festgestellt, es sind Mikroorganismen so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass die Kompostierung und Verwitterung dort zum Teil gar nicht stattfindet. Man stellt auch fest, dass zum Beispiel Vögel unterschiedliche Schwanzfedern haben, also sozusagen auch genetisch beeinträchtigt sind und dann in dem Ökosystem stärker verdrängt werden als einzelnes Individuum. Also die Ökosysteme reagieren durchaus auch empfindlich, allerdings wachsen Sachen, es laufen Tiere herum, es macht den Eindruck einer besonderen Wildatmosphäre sehr wohl. Und die Regionen sind schon recht unterschiedlich auch belastet. Also die Hauptstadt Kiew hat ja zum Teil weniger Strahlung abbekommen als jetzt Teile in Europa, je nachdem, wie die Wetterlage war. Aber es ist eben keine Region, die man freigeben könnte für die Bevölkerung, wo Kinder dann am Boden spielen, Sachen in den Mund stecken. Da sehe ich schon einen entscheidenden Unterschied.
Tschernobyl, für die einen nach wie vor ein Schreckensort, für andere Urlaubsziel oder sogar wieder ihre Heimat. Und demnächst ist Tschernobyl vielleicht sogar Weltkulturerbe. Die Ukraine hat sich dafür beworben. Wie finden Sie das?
Ja, es ist schon irgendwie nachvollziehbar. Es gibt ja verschiedene Bauwerke, die zum Kulturerbe erhoben werden. Und es ist ein einschneidendes Erlebnis für die Menschheit. Und das eben auch unter einen Denkmalschutz zu stellen, kann ich nachvollziehen.